herzlich willkommen zu deinem Podcast aus der Region und für die Region. Mein Name ist Sandra Enskert. Ich bin Inhaberin und Führungskräftetrainerin der Leaders Academy Lüneburg-Wolfsburg mit Sitz in Wolfsburg und ich interviewe für euch Führungspersönlichkeiten aus unserer Region 38 zum Thema Führung. So, aber heute habe ich die Ehre und habe wieder eine Sonderfolge am Start, denn ich habe jemanden ganz besonderen, einen Experten für diesen Podcast gewinnen können. Denn er ist Erfinder und Consultant des Change Innovators. Er ist Vorstand von Next Talents. Er ist Trainer, also er ist sozusagen Trainerkollege, Trainer der High Performer Academy, ist gerade sozusagen die Geburtsstunde. Und ja, wir durften von der Leaders Academy mit ihm gemeinschaftlich ein Modul kreieren, was Umsetzungskraft stärken heißt, was ich letzten Monat im April auch schon an meinen Teilnehmern ja ausprobieren durfte und die ganz begeistert waren. Genau. Ich freue mich ganz dolle, wie Bolle sozusagen, dass ich dich am Mikrofon habe. Dirk Rosum, hallo.
Hey Sandra, dolle wie Bolle, finde ich gut.
Schön, das ist auch schon mal ein guter Einstieg. Lieber Dirk, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen können. Wir haben ja gar nicht so viel Zeit. Ich habe ganz viele Anknüpfungspunkte. Ich würde jetzt aber ganz gerne erstmal, weil es so nahe liegt, mit dem Modul Umsetzungskraft stärken, starten, weil das ja sozusagen ganz nah ist, weil es im April von uns erst trainiert wurde. Und ja, du sprichst von Umsetzungskraft. Was meinst du damit?
Naja, wenn man sich anschaut, was unser Leben denn tatsächlich in Bewegung bringt, dann sind das meistens nicht die Dinge, wo wir sagen, oh, da haben wir Wünsche oder da haben wir eine Selbstreflexion gestartet, wo wir sagen, ah, dieses Verhalten ist für die Zukunft eher ungünstig. Meistens liegt das Problem auch nicht im Wissen. Also wie ginge es denn anders? Also wir wissen unglaublich viel darüber, wie wir Dinge besser und anders machen könnten. Und am Ende zählt halt das, was real passiert. Also was ich im Alltag umsetze, was ich realistisch auch für mich in meine Welt implementiert bekomme. Und das ist die Fähigkeit des Umsetzens. Und wir glauben alle, weil wir so klug sind und so einen scharfen, messerscharfen Verstand haben und weil unsere Reflexion permanent neue Optionen liefert und weil wir das Gefühl haben, wir könnten uns und unser Leben kontrollieren, gelingt das mit der Umsetzung auch irgendwie von alleine. Aber für mich ist das eine der Schlüsselkompetenzen überhaupt, nicht nur um in seinen Lebensbereichen die Fortschritte zu machen, die nach denen wir uns auch tatsächlich sehnen, sondern auch um eine gute Balance zu kriegen. Weil in der digitalisierten Welt kriegen wir jeden Tag 2000 Impulse an unseren Strand gespült, die da heißen, guck mal, da liegt noch ein Potenzial oder so wirst du dann problemlos. Und wie oft fühlen wir uns schlecht, weil wir es selber nicht hinkriegen. Weil wir es entweder erst gar nicht starten, weil wir schon mit Selbstzweifeln noch und nöcher irgendwie auf die Idee drauf gucken. Oder weil wir schon 2, 3 Versuche vielleicht hinter uns haben, wo wir sagen, ne, habe ich schon mal probiert, hat auch nicht geklappt. Ja, die Währung, die am Ende halt bei rausfällt bei einem starken Umsetzer, ist halt eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung. Das heißt, ich glaube an mich selbst und meine Fähigkeit des Umsetzens. Und deswegen habe ich eine höhere Startenergie und höheres Durchhaltevermögen von neuen Ideen. Und jemand, der mit einer schwachen Selbstwirksamkeitserwartung unterwegs ist, der hat halt schon sehr viele negative Erfahrungen oder Selbstzweifel aufgrund von Kindheitsprägung oder was auch immer auf der Platte. Und da liegt für mich ein Schlüssel drin, wie man mehr die Dinge in sein Leben implementieren kann, ob das bessere Gewohnheiten sind bis hin zu stärkeren Resultaten im Business oder in der Führungsleistung. Also, darum geht es im Kern. Also wie kommen wir weg vom Denken und Quatschen und Sinnieren und Reflektieren hin zum Tun, um mit echten Erfahrungen dann Entscheidungen zu treffen und nicht nur so alles immer theoretisch in der Birne durchzuspülen. Also 5% denken, 95% machen, ist hier so die Idee.
Was ja eher andersrum ist, wobei ganz so krass würde ich es jetzt nicht sagen.
Doch, ist eher andersrum, ja. Ja, also wenn du deinen Tag mal reflektierst, wie viel tust du tatsächlich konstruktiv nach vorn, also nicht reaktiv, also wo du sagst, dort baue ich an mir und meinem Betriebssystem was weiter, dann bist du auf jeden Fall unter 5% und du kaust auf jeden Fall 95% eher darauf rum zwischen deinen Ohren, weil noch nicht klar genug, weil noch nicht im Gefühl, weil noch Zweifel, weil noch nicht den ersten Schritt griffig oder, und das ist vielleicht das Schlimme, fehlender Mut. ich brauche erst Sicherheit, bevor ich gegangen bin. Und bei ganz vielen Themen, wo wir hinwollen, gibt es die Sicherheit ja gar nicht mehr. Und das ist das, was uns gerade im Moment so festklammert, wie so Betonschuhe, so italienische Betonschuhe, die man vom Schwiegervater bekommt. Stellt einen dann ans Wasser, stellt einem die Betonschuhe hin und sagt, so, jetzt schwimm mal rüber. Und das ist, glaube ich, das Kernproblem, dass uns einfach für den ersten Schritt häufig entweder Klarheit oder Mut fehlt.
Ich finde das, also bei mir rennt es ja wieder offene Türen ein, wenn ich jetzt so meine Zielgruppe oder an sich einen Geschäftsführer, einen Inhaber, der ja schon 20, 25 Jahre so seinen Job gemacht hat, und dann kommst du daher und sagst, du bist nicht mutig genug. Hast du da Erfahrung mit, wie die darauf reagieren können?
Naja, also hier müssen wir ja schauen, was spricht dann und was antwortet dann, wenn jetzt so ein gestandener Geschäftsführer oder eine super Führungskraft schon 25 Jahre im Einsatz, dann weiß auch diese Person, dass es nicht so leicht ist, sich selbst weiterzuentwickeln, also voranzugehen und die eigenen Themen entweder im Umgang mit Mitarbeitern oder für sich selbst zu entwickeln. Und Mut meine ich nicht, dass sie nicht mutig sind im Außen, sondern eher mutig im Innen, das nächste Scheitern vielleicht in Kauf zu nehmen, den nächsten Selbstzweifel in Kauf zu nehmen. Also fehlender Mut hat häufig, also jetzt geht es vielleicht ein bisschen tief in die Neurowissenschaft, hat halt häufig damit zu tun, dass wir sehr viele Schutzstrategien haben, um unseren Selbstwert zu schützen. Und wenn wir etwas noch nicht klar als klar und sicher einschätzen, fehlt uns häufig der Mut und dann trauen wir uns nicht, weil es ja wieder vielleicht einen kleinen Kratzer auf dem Selbstwert geben könnte. Das heißt, ganz viele Strategien, die wir entwickeln, haben die Idee, uns selbst zu beschützen. Uns selbst heißt halt im Kern unseren Selbstwert. Und das ist auch gleichzeitig, also das ist ja gut gemacht vom System tatsächlich, das ist ja eine positive Absicht für uns selbst und zeitgleich aber auch der größte limitierende Faktor, in neue Erfahrungskorridore hineinzukommen, wo wir sagen, hier machen wir lieber den Schritt nicht, könnte ja vielleicht schlecht für uns ausgehen. Und das ist für mich ein Haltungsfehler im System, weil jeder Fehler, den du machst, der vielleicht potenziell eine Gefahr für deinen Selbstwert sein könnte, ist am Ende eine Lernchance. So, das heißt, jeden Schritt, den du machst, gibt es zwei mögliche Ergebnisse. Das eine Ergebnis, Bestätigung, das hat geklappt, super, Schulterklopfen, juhu, innerer Applaus oder Anerkennung von außen. Boom. Danach sehen wir uns alle und zwar zu 100% Tageszeit. Ja? Und aber auf der anderen Seite, Rückschläge, Fehler, Ablehnung, was auch immer, sind ja Erfahrungen, die zu Weisheit führen. Weisheit gewinnst du nicht über den Weg des hundertprozentigen Gelingens, sondern die Menschen, die ich kenne, die wirklich Weisheit ausstrahlen, wo ich sage, das finde ich hochattraktiv, was die so erzählen, haben richtig üble Landungen in ihrem Leben hingelegt, richtig ordentlich auf die Fresse gefallen und total daneben gegriffen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder bleibst du am Boden liegen und suhlst dich in der Suppe, die da unten dann den Morast darstellt, oder du transformierst dich darüber hinaus raus. Das bedeutet, du bist danach von der inneren Haltung ein anderer Mensch. Und deswegen ist der Appell, es gibt kein Scheitern mehr und somit auch kein Risiko mehr für Selbstwert. Aber das kriegen wir von der Emotion nicht geregelt. Das heißt, unser Unterbewusstsein steuert uns in unseren 95% der Entscheidungen immer in den Schutzstrategien. Und nur der Verstand kann sagen, hey, lass uns in diese Idee, in diese Umsetzung hineingehen. Und wenn es scheitert, dann nehmen wir Folgendes daraus mit. Und das musst du vorne schon einmal durchdenken, was du dann danach mit rausnimmst, damit dein Unterbewusstsein, dein Team unter Deck, die Schutzstrategien, die Schilde, die Mauern, die da hochgefahren werden, runtergefahren werden. Damit auch Emotionen und Verstand hier Hand in Hand in dieses neue Umsetzungsvorhaben reingehen können. Und das ist der Hauptkonflikt, den wir alle austragen. Verstand gegen Herz, jeden Tag. Ein ewiges Hasen- und Igelrennen.
Herrlich, dass du das sagst, weil ich finde, da ist ja, ich sag mal, die Problematik, finde ich, phasenweise schon in unserer Gesellschaft, dass wir so ungern über Fehler sprechen. Und dabei ist das so unfassbar wichtig, so wie du gerade gesagt hast, dass wir das reflektieren, dass wir das teilen, weil genau daraus ziehen wir ja ganz viel. Wir werden ja nur so großartig dadurch.
Ja, wir müssen den Begriff auch weglegen. Den kriegen wir nicht mehr gerettet. Der Begriff ist tot. Das liegt halt daran, dass damals mit dem Rotstift in der Schule bei uns Narben auf der Seele hinterlassen worden sind mit diesem Begriff. Das kriegen wir nicht mehr geheilt. Das sind Kindheitsprägungen und Traumata, Da können wir versuchen, gegen anzuschwimmen. Ich halte davon aber nichts. Ich bin für ein Entlabeln, also das Loslassen dieses Begriffs. Und ich würde lieber auf Experimente gehen. Experimente sind ergebnisneutral. Experimente integrieren das potenzielle Scheitern. Und wenn wir das noch weiterentwickeln und sagen, wir nennen das Flexperimente, das heißt Experimente, um unsere eigene Flexibilität zu erhöhen, flexibel zu sein im Umgang mit dessen, was da draußen abgeht, weil nichts wird mehr vorhersagbar sein. Du findest den Grad des Korridors, wo du hundertprozentige Sicherheit hast, nirgendwo mehr. Das heißt, wir müssen, sollten, dürfen anfangen, diese Idee loszulassen, dass wir aus der Vergangenheit heraus versuchen, Antworten zu kreieren für die Zukunft. Das wird nämlich nicht mehr gelingen. Das wird nur eine Reihe von Frust und Enttäuschung produzieren, die wieder zu Selbstzweifeln führen und uns noch mehr in die Bewegungsverhinderung bringen. Und deswegen ist der Appell, es gibt keine Fehler mehr, es gibt auch keine Projekte. Es gibt Experimente, nennen wir sie Flexperimente. Wir reagieren dann flexibel darauf, wenn wir erste Resultate aus diesen Experimenten haben. Und so können wir, dass die Welt da draußen nennt das Agilität. Ja, ich nenne das Flexperimente, weil wir uns dann darin schulen, zu einem Beobachter zu werden. Ich gehe einen ersten Schritt, schaue, welches Ergebnis das produziert. Und wenn ich dieses Ergebnis vor mir liegen habe, dann treffe ich die nächste Entscheidung und dann gehe ich den nächsten Schritt. Und so bist du halt Schritt gehen, beobachten, anpassen oder beibehalten und so weiter. Also ich nenne das dann Create, Inspect, Adapt. Also erschaffen, beobachten, anpassen. Und wenn man das in ganz kleinen Intervallen macht, dann tanzt das Ego auch nicht mehr mit den Schutzstrategien einen auf der Nase rum.
Großartig. Ich glaube, die letzten 2 Jahre haben uns ja sowieso gezeigt, wir sind so krass in 1000 Veränderungen. Wir wissen überhaupt phasenweise gar nicht, was morgen ist. Und dann geht es ja darum, damit umzugehen, auch mit Veränderungen umzugehen und nicht in den Widerstand zu gehen. Weil ich sage immer, wenn du in den Widerstand gehst, dann tut es halt weh. So, damit dem, ja, der Energieschwimmen macht viel mehr Sinn. Ne?
Ja, also Widerstand ist ja Druck und Druck erzeugt Gegendruck. Das hat noch, also das Physik, das hat noch nie geklappt. Ja. Und wenn du sagst Veränderung, ja, deswegen auch Change Innovator. Ja, ich bin ja in ganz vielen großen Konzernen unterwegs, um die Veränderungsfähigkeit von Organisationen überhaupt erstmal herzustellen. Das ist ja ein Riesenproblem. Wir glauben ja alle, hey, wir machen jetzt einen tollen Trailer und ein Auftakt-Event und danach sind alle bereit. Ja, Bullshit. Also der Mensch bewegt sich entweder nur aus Schmerz oder aus Lust und Passion, das ist in großen Konzernen nur noch teilweise der Fall, würde ich mal behaupten. Und das Dritte ist aus Bequemlichkeit. Also wo kann ich Energie und Zeit sparen? Unser Nervensystem ist auf Komfort ausgerichtet. Und nur unsere Seele auf Wachstum. Und das, diesen Zwiespalt muss man erstmal hinkriegen. Und welche Seele sucht noch im Job nach Wachstum? Wie viele Mitarbeiter trifft das noch? Mach mal eine Prozentzahl, sag mal irgendwas anderes.
Ahnung. Ich glaube, das ist ziemlich gering einstellig.
Ja, ich habe keine Zahl, aber ich schätze, teile deine Einschätzung. Ja, vielleicht irgendwas zwischen 10% und 20%. Ja, und dann heißt es, die anderen sind dann, haben die Präferenz auf den Nervensystem und auf Komfort. Und wenn man das weiß und dann aber versucht, 42 gleichzeitige Change-Projekte durch so einen Laden zu drücken, dann muss man schon wissen, was man tut, wenn der Gegenspieler einfach so dominant ist. Und das, ich meine, 75% aller Change-Projekte scheitern. Warum? Weil die Menschen nicht mitgehen. Und dann ist die Frage, warum sie nicht mitgehen und wie man das positiv beeinflussen kann. Auch hier siehst du, es geht halt wieder nur um die Fähigkeit, mental zwischen den Ohren Veränderungen zu ermöglichen. Bei Umsetzungskraft ist das im 1:1, beim Change-Innovator halt in großen Systemen. Aber hier geht es halt darum, wie können wir Neurowissenschaft nutzen, um besser zu verstehen, wie Veränderung möglich wird?
Und ich finde ja, das ist ja noch so vielschichtiger, weil das hat ja auch was mit Authentizität zu tun. Das hat was mit, folge ich dem, vertraue ich dem, vertraue ich dem Unternehmen, vertraue ich meiner Führungskraft, machen wir es mal ein bisschen kleiner. Und wenn ich dann auch noch Leute ins, ich sag mal, Sandwich-Funktion habe, die selber davon nicht überzeugt sind und dann das ist, wie du sagst, Veränderungen durchknüppeln sollen, da weiß ich doch jetzt schon, lass es. Also funktioniert nicht. Also irgendwer leidet immer, irgendwas funktioniert auch immer. Also eigentlich gibt es da ja nie Gewinner auf keiner Seite, auch von den Mitarbeitern nicht, weil die dann irgendwann abhauen oder innerlich kündigen, oder?
Ja, also das Change-Projekte sind logischerweise nicht leicht und Transformation noch weniger. Ja, also etwas Bestehendes zu verbessern ist ja noch irgendwie machbar, weil man viele Anknüpfungspunkte an die Vergangenheit. Aber Transformation heißt halt Vergangenheit loslassen und neu kreieren, also etwas völlig Neues erschaffen. Und die meisten Menschen leben halt am liebsten in der vertrauten Vergangenheit emotional und nicht in der unbekannten Zukunft, weil das zu viel Unberechenbarkeit und Ungewissheit mitbringt und somit gegen das Sicherheitsgefühl agiert. Und gerade wir in Deutschland haben halt ein hohes Sicherheitsmotiv. Das ist in anderen Ländern anders. Und die Sicherheitsmotiv zu bedienen, das ist der Hauptjob von einem guten Transformation Leader. Also A als Führungskraft und B als derjenige, der so ein Projekt anzettelt.
Diese schöne German Angst, ne?
Ja.
Ja.
Aber das hat uns auch zu Genies gemacht im Produzieren, also A in der Qualität. Das muss man ja sagen, das ist unser Wohlstandsmotor, deswegen mag ich das auch gar nicht verteufeln. Ich mag das zu respektieren und zu transformieren in das, was es dann jetzt braucht als nächstes. Ja. Und im Moment, also das, was jahrelang unser Wohlstandsmotor war, ist jetzt die größte Blockade für Innovation.
Also ich
Also
finde,
ich.
es geht auch gar nicht um die Bewertung, sondern um so einen Ist-Zustand zu machen, um zu gucken, in all dieser Veränderung, die ja jetzt sehr aktuell in den letzten 2 Jahren war, immer noch ist. Und ich glaube, da kommt ja gerade noch viel mehr auf uns zu, sich da agil, flexibel, was auch immer vom Mindset her auszurichten, ne? Um halt alle Herausforderungen, Experimente, die da kommen, spielen zu können, oder?
Ja, das ist natürlich spannend, weil gerade in den Führungsetagen gibt es ja Führungskräfte, die an die Position, an dieses Machtgefühl, an diese Reputation gekommen sind durch eine oder mehrere Erfolgsmuster ihrer Vergangenheit. Zum Beispiel, ich war immer der Beste in Fragen stellen, ich war immer der Schnellste im Entscheiden, ich war immer der Lauteste im Raum, was auch immer, ist ja wurscht. Also es gibt vergangene Erfolgsmuster, die mich hier hingebracht haben. Und das sehr Unangenehme ist für das Team unter Deck, also für das Unterbewusstsein, ist zu sagen, hey du, Karl-Heinz, dein Erfolgsmuster ist für die Zukunft nicht mehr gefragt. Du brauchst ein neues. Und da sagt der Karl-Heinz, nein. Also der kleine Karl-Heinz, ne? Er sagt dann, nein, 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 wir müssen das bewahren. Das ist meins. Ich brauche doch erst ein neues, was funktioniert, bevor ich das alte loslassen kann. Und das größte Gap, also das ist quasi die zwei Ufer. Ich habe ein altes, bewährtes und funktioniert irgendwie, hat zwar auch Nachteile, aber funktioniert irgendwie. Und da gibt es ein anderes Ufer und da ist nur Unbekanntes. Ich will aber schon das zuverlässige, berechenbare Erfolgsmodell der Zukunft für mich haben, bevor ich das alte loslassen kann. Und da kommen wir zu dem massivsten Spannungskonflikt überhaupt, wo dann wirklich das Loslassen und Atmen und Beobachten und schnelles Einsortieren und Entscheiden. Und das können halt ganz viele nicht. Deswegen ist Coaching-Markt ja auch einer, der so explodiert, genau Menschen in diesem Brückenbau zu helfen, ja, von dem einen Ufer rüber auf den anderen, weil sie merken, oh, bei mir, mein altes Ufer bricht weg. Ich traue mich aber noch nicht ins Wasser, merke aber irgendwie, dass der Sand unter meinen Füßen abhaut, ne? Und dann gibt es ja auch ganz viele, die das jetzt auch wirklich mental dann belastet und ausspuckt. Und die Aufgabe ist, nicht das Alte zu retten oder da wieder Sand drunter zu kippen, sondern eine Haltung hinzuentwickeln, weil die Welt wird ja, Sandra, die Welt wird nie wieder langsamer. Die wird auch nie weniger chaotisch. Die wird immer wilder und immer unberechenbarer. Und das heißt, ich muss neues Sicherheitsgefühl entwickeln und das kann ich nur in mir entwickeln und nirgendwo mehr da draußen. Und das bedeutet, mit der Welt da draußen gut umgehen zu können. Und das machen gute Umsetzer. Sie sehen schnell Chancen, sie finden Potenziale, gehen ins Ausprobieren, entscheiden dann schnell, ob das bei ihnen bleibt oder wieder gehen darf und los geht's. Also vorne am Weg, da wo das Chaos zerstört, ist auch wieder Raum, um Neues zu gestalten. Und da braucht es halt gute Umsetzer.
Das heißt, bleiben wir mal bei Karl-Heinz. Karl-Heinz, wenn das eine Führungskraft wäre, der dürfte dann einfach Unterstützung zu bekommen, damit er die Sicherheit hat, das Alte loszulassen und sich in das Neue zu begeben, ohne Angst zu haben, seine Funktion, sein Gebrauchtwerden zu verlieren.
Nee,
Ne?
die Angst wird er schon haben. Das ist okay, sie zu haben. Aber er darf mit dieser Angst nicht alleine gelassen werden. Das ist eher der Appell.
Ja. Ja, und ihnen halt neues Werkzeug an die Hand geben, ne?
ja, auch zu sagen, hey Karl-Heinz, das war jetzt die ersten 45 Jahre cool, aber du merkst jetzt selber schon, dass es dich in Unruhe verstimmt, dass dieses Muster so nicht mehr funktioniert. Lass uns ein neues entdecken. Und das ist eher dieses agile Umgehen mit neuen Situationen und dort einfach schnell wieder in Erkenntnis und Souveränität kommen. Mhm. Also Souveränität durch das eigene Handeln schnell wieder herstellen. Das ist der Hauptjob. Und da hilft häufig ein Coach bei. Es gibt auch natürlich starke Selbstentwickler, die das auch von alleine geschossen kriegen. Die sagen auch, ja, okay, dann lassen wir das Alter gehen, machen wir was Neues. Aber das sind auch nur wenige Prozent, ja.
Das stimmt.
Und ich glaube auch, dass hier Peer gut helfen kann. Also ganz offen und ehrlich mit den, das funktioniert unternehmensintern immer etwas schwieriger, also die Transparenz und Vertrautheit herzustellen. Aber unternehmensübergreifend, so merke ich zumindest in meinen Seminaren, dass die, dass man da auch offenlegt, dass wirklich Schiss da ist, die eigene Führungsrolle oder die Art und Weise, wie ich führe, dass das in Frage gestellt wird. Ne?
Das kann ich ja nur bestätigen. Bei uns im Führungskräftetraining ist das ja genauso. Also, dass die auch sagen, wie schön, dass ich den Raum schaffe, dass die sich da mal austauschen und genau über das sprechen, nämlich über das, was halt nicht so gut läuft, über die Ängste und da, wo wir uns entwickeln dürfen. Weil das, was wir gut können, ja, da können wir auch drüber sprechen, aber darum geht es in dem Fall dann halt mal gerade nicht. Ja. Wie ist denn deine Erfahrung? Du hast ja auch mit Konzernen, mit Unternehmen zu tun, weil die Entscheidung letztlich, um so eine Transformation herzustellen, muss ja oben entschieden werden. Also es hilft ja gar nichts, da in den einzelnen Management-Etagen irgendwie zu sagen, hier gehen wir zum Seminar, ist ganz fein, aber wenn die oben es nicht verstanden haben, sich zu transformieren, erreicht man die? Verstehen die das? Das, was du gesagt hast?
Teils. Ich behaupte, dass immer noch über 95% der Change- und Transformationsprojekte am Menschen vorbeigedacht werden. Und aus meiner Sicht muss das halt andersrum laufen. Nicht? Ich habe ein neues IT-Tool, das möchte ich einführen und dann verändere ich alle Arbeitsprozesse von allen Mitarbeitern, wenn mir das Tool gefällt, sondern was brauchen die Mitarbeiter denn emotional und inhaltlich, damit sie auf das neue Job-Level, in Klammern der neuen Endkultur, dann kommen können? Also reverse-engineeren, also zu schauen, was ist der Zustand, den ich gerne in 2-3 Jahren hätte? Wie müssen die Menschen da drin sich orientieren, denken, fühlen und agieren? Und was braucht es dann an Vorbau, ob das dann Technologien oder vorbereitende Verhaltensweisen, Unterstützungen vom Coaches, keine Ahnung, das baut man dann zurück. Und ganz häufig ist der Punkt halt, der fängt dann an, wir müssen jetzt auch Apps haben oder wir müssen jetzt auch digital irgendwas. Also der Startpunkt ist immer weit weg von der Realität von der Betroffenen. Und das führt halt dazu, dass ich ganz häufig an den Möglichkeiten vorbei agiere. Und mein Hauptjob ist es, Machbarkeiten herzustellen und Illusionen wegzufegen. Also ich habe in den letzten 3 Jahren 7 Change-Projekte im frühen Stadium sterben lassen, weil ich gesagt habe, das werdet ihr nicht hinkriegen. Ja? Nicht mit der Kultur, nicht mit der Mannschaft, nicht mit dem Budget und schon gar nicht in diesem Zeitraum. Mhm. Und da sind die dann sehr dankbar für, weil das ja nicht nur unglaublich viel Geld spart aus dem Projekt. Du musst ja auch immer überlegen, dass ganz viele Change-Projekte Arbeitszeit klauen, die nicht mehr als Produktivleistung zur Verfügung stehen bei der Mitarbeiterschaft. Und wenn du jetzt ein Unternehmen für 120.000 Mitarbeiter hast, und jeder muss nur, in Anführungszeichen, 3 Stunden reinstecken. Dann sind da 360.000 Produktivstunden. Und so denken die meisten ja auch gar nicht. Ne? Das musst du ja auch wieder an der Wertschöpfung abziehen. Alle glauben immer, ja, das läuft nebenher, passiert außerhalb der Arbeitszeit, kostet auch keine mentale Energie, bla bla bla. Und jetzt gibt's das Spannende, das, was wir mit Umsetzungskraft im Kleinen haben, zu den Selbstzweifeln und Selbstwirksamkeitserwartungen, gibt's auch im Kollektiv. Also in der Kultur. Glauben wir daran noch, dass Change-Projekte und Transformation bei uns hier klappt? Und in ganz vielen Unternehmen gibt es halt schon Change-Traumata. Also ja, komm, das sitzen wir auch noch aus.
Das genau, vielleicht das wollte die ich Haltung sagen. Von das ist ja das eine, die produktive Zeit. Aber der Frust, der dann da auch mit reinschwingt, der ganz viele Sachen halt runterzieht, die Leute nicht mehr produktiv hält, nicht mehr motiviert hält. Da würde ich ja fast sagen, dass ja mittlerweile Change und Veränderung gleich neben das Wort Fehler geparkt werden darf. Hat doch auch keiner mehr Bock drauf.
Natürlich nicht. Kein Mensch hat Bock auf Veränderung, wenn sie fremdbestimmt initiiert sind.
Und wenn man den Sinn dahinter nicht sieht, ne?
Nee, aber Fremdbestimmung ist hier das Riesenthema. Als Erwachsener möchtest du nicht von außen hören, dass du dich zu verändern hast. Kein Erwachsenenhirn hat da Bock drauf. Du kannst das nur über Selbstreflexion initiieren. Und dann bist du wieder bei Menschen. Wir wollen selbstbestimmt sein, wir wollen Freiheit spüren, wir wollen Autonomie, wir wollen trotzdem das Gefühl von Anerkennung und Zugehörigkeit, gehört und gesehen werden wollen und nicht drüber gebügelt werden von außen. Und so funktionieren die meisten Change, also nicht alle, aber sehr viele Change-Projekte. Nicht, dass sie das taktisch vielleicht anders planen, weil sie sagen, hey, wir machen ja Workshops, ne? Aber das Gefühl bleibt bei den meisten trotzdem. Und deswegen sind ganz viele Maßnahmen, wo versucht wird, eine Simulation herzustellen der Partizipation oder so, führen trotzdem nicht zu dem gewünschten Gefühl. Und da muss man sich auch die Frage stellen, warum reicht das denn noch nicht?
Aber dann braucht es doch wirklich noch einen Schritt drüber, ne? Nämlich dieses wirklich Mindset-Arbeit, dass es eine Veränderung in dem Denken geben darf, dass es um den Menschen geht, dass einfach sich Führung verändert hat, dass es so, wie es 45 Jahre ging oder wie auch immer, jetzt einfach nicht mehr funktioniert. Ansonsten brauchen wir die ganzen Veränderungsaktionen da gar nicht lostreten, oder?
Ich mache mal zwei Perspektiven auf. Die erste Perspektive ist, wenn man sich Change-Projekte anschaut, dann muss man an zwei Schrauben drehen. Die erste Schraube ist, die Leute, die solche Projekte initiieren, besser zu befähigen. Das sind ja auch, es gibt ja keine Menschen, die da so ausgebildet sind. Das sind ja irgendwelche Leute, die vorher cooles Projektmanagement konnten oder in der HR-Abteilung gerade nichts zu tun haben oder so. Also, welche Leute sind das? Welche Qualifikationen haben sie? Wie gut kennen sie Veränderungsfähigkeit von Menschen? Wie stark sind sie in Neurowissenschaften? Wie gut sind sie in Kulturdesign? Das ist sehr dilettantisch. Das ist fast noch schlimmer als in HR, das, was ich da so vorfinde.
Also ich komme aus dem HR, ne? Nur mal so.
Ja, und ich habe 25 Jahre lang ich weiß, wovon ich spreche. Oh, okay. Also das ist wirklich, wirklich, wirklich traurig, was HR weiß, wie es ginge und was sie dann tatsächlich tun. Ne? Also ja. Das ist nochmal ein Riesengap. Und die zweite Perspektive ist, deswegen Mindset ist ein guter Ball, den du rübergeschossen hast, jedes Unternehmen hat die Hauptverantwortung, die Veränderungsfähigkeit und die Veränderungsbereitschaft bei der Belegschaft herzustellen. Und das passiert halt nicht über die Projekte, sondern einfach kontinuierliche Impulse setzen. Also wir bauen hier gerade eine Riesenbibliothek von Lerninhalten auf beim Change Innovator, die nur darauf einzahlt, die Veränderungsbereitschaft und Veränderungsfähigkeit der Mitarbeiter herzustellen. Zum Beispiel Veränderung als Chance. Oder Veränderung trifft auf Gehirn, sind mal so zwei Titel. Oder mit dem Axel, den hast du ja letztens auch zitiert, also vorhin noch, mit dem haben wir auch einen Kurs gedreht. Achtsamkeitsanker, also wie kann ich mich selber gut in Veränderungen bringen, ohne in meine alten Gewohnheiten zurückzufallen. Und genau diese ganzen Teilchen, da glauben wir ja, oh, die kriegen alle Gehalt, per Gehaltscheck ist Veränderungsfähigkeit gleich hergestellt. Das ist natürlich Blödsinn. Mhm. Das bedeutet, Selbstkompetenzen entwickeln, mit Veränderungen gut umzugehen, ist der Acker, auf dem dann nachher alle Projekte fallen. Und du musst dir das so vorstellen, tue ich nichts, habe ich eine Teerstraße von Autobahnen, schütte da Saat drauf und Wasser und nichts passiert. Oder du hast halt einen fruchtbaren Acker. Und der Hauptjob von jeder Organisation, die in Zukunft noch eine Rolle spielen möchte, ist, diesen Acker zu bestellen, die Selbstkompetenzen so auszurichten, dass so Themen wie Resilienz oder Umgang mit Ängsten, das sind alles so Bausteine, die sind essentiell, wenn ich in Veränderungen positiv gestalten möchte. Also da ist die eine Brille und die andere Brille, was wollte ich da gerade noch sagen? Dum, 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 klick, klack, klack.
Komm vielleicht nochmal.
Alles schon weg.
Macht nichts, das war schon so ganz viel. Wenn wir über Mindset, über Veränderungen und all den sprechen, auch die Herausforderungen, die ja gerade so in Sachen Führung, Unternehmen auf der Straße liegen, komme ich ja unweigerlich zu Next Talents, weil da habe ich auch ein Zitat gelesen oder eine Aussage, die ich einfach großartig finde, nämlich wir holen das nach, was die Schule verpennt hat. Wir machen junge Menschen attraktiv für den Arbeitsmarkt der Zukunft. Das ist natürlich auch gerade ein Riesenschmerz von Unternehmen, die ja alle, doch eigentlich alle klagen, dass es ja kein geeignetes Personal oder keine geeigneten Menschen mehr auf der Straße sind. Ne?
Ja.
Was macht ihr da?
Das ist natürlich ein Riesenproblem. Also die Unternehmen sind so rasant in Transformation, welche Aufgaben, welche Haltung sie brauchen bei den Mitarbeitern. Und das wächst ja einfach von Jahr zu Jahr, wird das dramatischer. Und die Schule spuckt quasi immer das gleiche Niveau aus, wohingegen aber noch, ich würde sagen, die Haltung und Einstellung der Schüler sich verschlechtert, weil die ganze Digitalisierung, weil Instagram, weil Digitaltotkonsum und so weiter, alles, was da so auf die Ohren noch Einfluss nimmt oder zwischen den Ohren Einfluss nimmt. Und gleichzeitig, also die Schere geht immer weiter auseinander. Das, was aus der Schule rausputzeln, das, was Unternehmen brauchen. Mhm. Und meine ersten Versuche waren halt, ich kann was am Schulsystem ändern, aber da bin ich zu alt für und reicht meine Toleranz auch nicht aus. Da habe ich gedacht, da bauen wir eine Brücke und das ist ein gemeinnütziger Verein, den wir gegründet haben, um jungen Menschen in ihr eigenes Potenzial zu helfen. Also viele Menschen zwischen 40 und 50 finden sich irgendwann am Coach oder bei der Therapie, bei Selbstfindungsreisen auf irgendwelchen Inseln wieder, weil sie das Gefühl haben, hier stimmt was nicht. Ich bin gar nicht in meiner Mitte, ich bin nicht in meinem Potenzial, ich bin nicht in der Tätigkeit, die ich gerne hätte oder ich habe nicht die Bedürfnisbefriedigung, die ich brauche auf verschiedenen Lebensfeldern. Also orientiere ich mich mal neu. Ja, und das hat halt damit zu tun, dass wir relativ häufig nach der Schule einfach falsche Wege gehen. Und vor allem mit falschen Selbstkompetenzen diese Wege gehen. Ja, wir wollen leisten, 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 um geliebt zu werden, leisten, um gesehen zu werden, leisten, um Aufmerksamkeit zu bekommen, leisten, um Anerkennung zu bekommen, leisten, um künstlichen Wohlstand herzustellen, entweder für mich als Sicherheitsgefühl oder um den Nachbarn irgendwie einen auszuwischen. Also auf diesen Motivationsknöpfen geht halt relativ viel, verbessert sich logischerweise Stück für Stück gerade, aber das war schon so jahrzehntelang der Motor, ne? Was wir mit den Next Talents machen, ist halt, gehen wir mit ihnen 18 Monate in Innovation Design, die arbeiten an einem konkreten Projekt, wo sie ein Problem auf der Welt lösen, was sie sich selbst auch identifiziert haben. Das heißt, für mich ist Problem Solving, also Probleme von heute und morgen lösen, die Schlüsselkompetenz Nummer eins. Dann arbeiten sie in virtuellen Teams, logischerweise agil, wie du dir vorstellen kannst. Und drumherum bauen wir halt ganz viele Superkompetenzen, Superkräfte auf. Also Mentalkraft, wie kann ich mit meiner Hirnfrequenzsteuerung meinen eigenen Zustand beeinflussen, um entweder produktiver zu sein oder kreativer zu sein. Oder verbindende Kommunikation, wie nutze ich Kommunikation als Werkzeug, um trotz Digitalisierung eine Verbindung zu anderen Menschen herzustellen. Also Nähe zu produzieren, weil das jetzt damit Riechen und Schmecken nicht mehr gut geht. Ja? Oder 3D-Druck, wie kann ich CO2-frei wirklich richtig krasse Innovationen nach vorne treiben, die früher völlig undenkbar waren. Oder Nachhaltigkeit und so weiter. Also ein Riesenkatalog an Themen und Modulen, wo die Teilnehmer dann auch, und der Appell jetzt an Führungskräfte und Kleinunternehmer, die jetzt vielleicht hier zuhören, die Talente, die ihr sucht, werden nirgendwo mehr vom Baum fallen. Das sind dann nur Lucky Shots, die ihr vielleicht im Recruiting habt. Meine Empfehlung ist selber machen. Selber machen. Gucken, wo gibt's noch unreife Potenziale? Wo gibt's Menschen, die, wo ihr das Gefühl habt, da ist Drive, aber da ist noch kein PS, also kein Grip unter den Rädern. Da muss man noch irgendwas unterstützend machen. Und ich weiß einfach, dass kleine Unternehmen nie genügend Zeit und Geld haben, eine richtig geniale Ausbildung hinzulegen. Das ist immer so mitgemacht und wer sich da zufällig durchbeißt, der darf nachher bleiben. So. Und deswegen haben wir die Talentschmiede entwickelt. Also genau mit der Idee, junge Potenziale in ihre Entfaltung hineinzuführen und dann aber auch wirklich, wirklich dann als, ich sag mal, Wertstiftung mit in die Organisation einzuführen.
Aber was ist denn das Argument dann, wenn du schon, du hast es ja gerade beschrieben, man in diesem Spannungsfeld ist zwischen, ich kriege nichts mehr, aber ich brauche, aber ich habe auch gar keine Zeit und gar kein Geld, um jetzt beispielsweise in so eine, meine neuen Leute in diese Schmiede zu packen, überhaupt Zeit zu investieren in diese jungen Menschen. Das ist ja gerade die Spannung, ne?
Ja, also die Ausbildung in-house selber zu machen, wird ziemlich teuer mit den ganzen Inhalten, die wir das haben, aber die Talentschmiede selber kostet 97 Euro im Monat. Also wer das nicht investiert in einen Azubi, der hat vielleicht die Notwendigkeit noch nicht ganz begriffen oder die Alternative noch nicht gegengerechnet. Wir sind ein gemeinnütziger Verein. Wir wollen jungen Menschen helfen. Ja, also das, was ich jetzt quasi in der High Performer Academy für die Erwachsenen tue, damit sie wieder in die Spur kommen, halt frühzeitig vorgebaut, damit die jungen Menschen nicht aus der Spur kommen. Also quasi bevor das Problem entstehen kann, schon Antworten produzieren. Und tatsächlich ist es so, also es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, es hat ein Unternehmen gemacht, einfach in die nächstliegende Schule einen kurzen Wettbewerb gestartet, wo man herausfindet, wer ist denn ein Potenzial und dann 3 Freifahrttickets zum Beispiel. Und das halt natürlich als Employer Branding, Arbeitgebermarke platziert oder die eigenen Azubis oder das macht jetzt gerade ein anderes Unternehmen, die Azubis im dritten Jahr denen das als Bonus zu geben, damit sie danach bleiben. Also einfach auch in die Ausbildung wieder zu investieren, damit die Azubis denken, das ist ein attraktiver Arbeitgeber und die guten Leute nicht gehen zu lassen. Weil was passiert ja auch sehr häufig, 3 Jahre in Ausbildung investiert und schwupps sind sie weg.
Total. Was, finde ich, auch wieder mit Führung zu tun haben könnte. Also es ist, finde ich, auch wieder ein Schlüssel, weil wenn alles andere gut gemacht ist, auch vom Inhaber, von dem Unternehmen, aber dann in die Führungskräfte nicht investiert wurde, weil der häufigste Grund, weshalb Menschen gehen, weil sie verlassen halt ihre Führungskraft, ne, und nicht das Unternehmen. Und von daher, glaube ich, darf das gerne parallel laufen. Und wie du schon sagtest, ich glaube, einige haben das schon verstanden und nutzen diese Angebote von euch oder auch von der Leaders Academy. Es gibt ja mittlerweile viele Dinge und die anderen, die werden es echt schwer haben, glaube ich.
Ja, bei den jungen Menschen ist, glaube ich, noch ein Unterschied, dass sie nicht nur wegen den Führungskräften gehen, sondern wegen auch Weiterentwicklung, Potenzial, Perspektive und auch Spaß am Tun. Und letztendlich ist die Frage, wofür setzt man Azubis denn ein? Und wir machen sie halt so fähig, dass sie in einem komplexen Innovationsprozess auch aktiv mitgestalten können. Das heißt, wir schießen sie auch einfach 3, 4, 5 Jahre nach vorne. Also mein Ziel ist, dass wenn wenn ein Young Talent bei uns raus ist und der fängt dann in irgendeinem Job an, sitzt dann in irgendeinem Projektmeeting, dass er dann die Hand hochreißt, 2 Sätze von sich gibt und alle sagen, wieso wussten wir das hier intern nicht? Wieso können wir das nicht? Wieso brauchen wir dafür einen 20-Jährigen von außen, um uns diese Perspektive zu vermitteln? Also diese Aha-Momente von außen reingeschossen, ne? Und irgendwann so eine E-Mail zu bekommen, ey, das müssen alle unsere Leute auch können. Also nicht von der Idee her, aber ich glaube, dass wir, dass die jungen Menschen einfach viel mutiger sind, dann auch ins Probieren zu gehen. Und deswegen arbeiten sie ja auch 18 Monate an konkreten Geschäftsideen, wirklich von A bis Z.
Aber ich würde dann dennoch es ergänzen und dabei bleiben und sagen, alles, wenn ich als Führungskraft mal meinem Auszubildenden nicht die Weiterbildung ermöglichen kann, wenn ich ihn nicht fördere, wenn ich nicht sehe, was sind seine Stärken, was sind seine Schwächen, man ist ja motiviert, man nicht motiviert, dann darf ich wieder an meinen Führungsskills arbeiten.
Keine Frage. Und vor allem, wenn die Führungskraft dann nicht den Raum gibt, diese Talente auch spielen zu lassen. Also das ist, glaube ich, erst, also wie viel Raum und Autonomie gibt es dann, um Entfaltung auch weiterhin zu ermöglichen und nicht alles muss über meinen Tisch und wo ich kein Auto drunter gemacht habe, gibt es hier bei uns im Team nicht. Ne? Also die alte Welt.
Genau, bin ich der Kontrolletti, bin ich Status und so, dann laufen die Leute weg. Ja, also von daher, ganz viel zu tun. Einerseits für manche nicht so schön, für uns wahrscheinlich wieder ein bisschen schöner, weil wir, also ich nehme dich jetzt mal in mein Boot mit, du auch mit Spaß hast, so wie ich, Leute zu entwickeln und den Handwerkszeug an die Hand zu geben, damit die ihren Alltag einfach leichter gestalten dürfen. Ne? Ich sage auch immer so gerne, es darf auch leichter sein. Das geht, wenn man es mal zulässt.
Ich bin ja gerade in einem riesen Transformationsprojekt bei einem deutschen Automobilhersteller drin. Und das wird das Wildeste und Komplexeste, was die wahrscheinlich jemals gemacht haben. Und ich habe allen die 2 Tage im letzten Workshop eingerieben, ihr braucht eine Schnur, ein dickes Seil, wo ihr dran zieht, wo einfach draufsteht. Weil komplex wird es von alleine. Die Welt und das Hirn wird dafür sorgen, dass es von alleine komplex wird. Und damit es alles wieder machbar wird in Transformation und Change, ist Einfachheit und Weglassen sind die 2 größten ich sag mal, Machbarkeitsvariablen, um so ein Ding auch tatsächlich zu wuppen. Was können wir weglassen? Wo können wir noch was weglassen? Was können wir reduzieren? Was können wir abschneiden? Und dann noch kombinieren mit, wo geht's einfach? Das muss doch noch einfach gehen. Wieso ist das nicht einfach genug? Da müssen wir nochmal ran, das ist noch nicht einfach genug. Also ansonsten haben wir keine Chance. Die Komplexität bringt uns um. Hier kann man ja auch bei der Bürokratie sehen, wie viel Bürokratie hat schon Performance gekostet. Auch hier ist immer meine Frage, geht das nicht leichter, einfacher? Immer, wenn ich auch mit Anwälten zu tun habe, die mir dann eine Vertragsvorlage schicken. Das ist viel. Kann man da nicht einfach was weglassen?
Ohne es zu wissen, also solltest du irgendwann mal in Voicebox sein, ne? Ruf mich an. Wir trinken einen Kaffee. Ja, geht auf mich.
Machen wir.
So, ich glaube, du hast so viel rausgeschossen. Also wer dieses Interview hört und nichts für sich mitnimmt, der hat, glaube ich, dann wirklich was auf den Ohren. Genau. Von daher, ich würde jetzt mal so die Schleife drehen, tatsächlich so Richtung Ende und dir die 3 kurzen und knappen Fragen stellen, die ich tatsächlich jedem meinem Interviewpartner stelle. Bist du bereit, Dirk?
Ja.
Sehr schön. Was sind denn die drei Dinge, die du täglich brauchst?
Kaffee, eine Dusche und am liebsten barfuß, entweder im Sand oder auf dem Gras.
Ah, schön. Das hatte ich auch noch nicht.
Das hat mit Grounding zu tun, also Hochfrequenz ableiten in den Boden.
Ich gehe gleich mal raus. wie kriege ich dich auf die Palme, lieber Dirk, oder jemand anders?
So, am leichtesten schaffen das Politiker bei mir tatsächlich. An normale Menschen in meinem Umfeld eher nicht.
Die haben so einige Gemeinschaft.
Das hat ja mit Triggerknöpfen zu tun und da durfte ich in den letzten 20 Jahren viele wegräumen. Das heißt, wenn jemand anders von außen Macht auf meine Emotionswelt auslöst, das habe ich lange Zeit lang zugelassen, aber schon lange nicht mehr. Das heißt, da ist alles aufgeräumt. Das heißt, die eigenen Triggerknöpfe kennen und zu entscheiden, wer darf sie überhaupt drücken und wer nicht, ist für mich eine der größten Freiheitsformeln überhaupt.
Herzlichen Glückwunsch dazu.
Liegendes Potenzial, Sandra.
Ja, ich bin ja auch noch im Experimentieren.
Wir sind alle Studenten.
Ja, das ist korrekt. Letzte Frage an dich, lieber Dirk. Wenn du deinem 18-jährigen Ich begegnen könntest, was würdest du tun oder sagen?
Alles wird gut.
Das kann man so, so werde ich den Podcast nennen. Alles wird gut.
Wird's ja auch. Wenn wir auf uns selbst hören, dann schon.
Ja. Aber ich fühle dich so. Ich könnte jetzt noch eine Stunde weiter und länger mit dir quatschen, aber du hast ja keine Zeit. Nein. Ich danke dir sehr für dieses wirklich tolle Gespräch. Ja, für all das, was du jetzt hier uns zur Verfügung gestellt hast.
Ja, danke dir, Sandra. Und an alle anderen da draußen. Wir sehen uns digital auf LinkedIn oder so.
Von Herzen gern, genau. Ich werde in den Shownotes alle deine Verlinkungen packen, wo man dich erreichen kann, damit die Leute tatsächlich mit dir in Kontakt treten oder dich erstmal ein bisschen stalken, so wie ich es machen würde. Das kann man ja heutzutage sehr gut.
Danke, Sandra.
Gerne. So, dann sage ich nochmal tschüss und vielen Dank fürs Zuhören an alle Zuhörer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Macht was draus aus all dem Potenzial, was ihr schon in euch habt und hört nicht auf, euch weiterzuentwickeln. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Habt euch wohl, eure Sandra. Tschüss.